Ja, Predigt für heute, hatte eine lange Vorbereitungszeit und ich möchte trotzdem heute mit euch etwas anschauen, was wir im Glaubensgrundkurs schon mal kurz angeschaut haben und angesprochen haben. Und vielleicht wird der ein oder andere sich an die eine oder andere Geschichte erinnern. Aber wie Thomas immer so schön sagt, Wiederholung ist die Mutter des Lernens. Ja, das ist so sein Spruch und ich glaube ganz einfach, das ist sehr gut. Und ich glaube, dass dieses Thema, was ich heute habe, viele von euch als neu empfinden, vielleicht auch als schwierig empfinden sogar. Aber wenn man das tut und macht, was das Wort Gottes sagt, dann hat man ein Ergebnis. Und dieses Ergebnis ist immer gut. Außerdem ist es die Fortsetzung der Predigt von letzten Sonntag. Der Hans-Jörg hat darüber gesprochen, dass Gott für uns ist und dass unser Glaube an Jesus Christus uns die Möglichkeit gibt, mit Gott gemeinsam unser Leben in die richtige Richtung zu bringen. Und vielleicht erinnert ihr euch noch daran, am letzten Sonntag, wer da war, dass die Jünger den Befehl bekamen, mit Jesus auf die andere Seite des Sees zu fahren. Jesus gab die Richtung vor und dann gerieten sie in einen Sturm. Ja, eigentlich, wenn man mit Jesus geht, ein Sturm ist dann doch eigentlich gar nicht angesagt. Man ist doch unter dem Schutz Gottes und so weiter. Und trotzdem sind sie in Schwierigkeiten und Probleme geraten. Und was wir daraus gelernt haben oder lernen sollen, ist ganz einfach, dass wir einen Widersacher haben. Wir haben jemanden, der uns berauben möchte. Wir haben jemanden, der unser Leben nicht in diese Fülle hineinkommen lassen will, die Gott uns anbietet. Und in Johannes 10, Vers 10, können wir das mal, jawohl, da ist er schon, sagt Jesus selbst, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Und dieses Leben in Fülle, das ist etwas, was Jesus uns versprochen hat, hier, und dass er auch halten wird. Und der Dieb, der Teufel, ist daran interessiert, dass dieses Leben in uns nicht zur Entfaltung kommt. Wir wollen aber dem Teufel heute nicht zu viel Ehre geben, aber ein bisschen über ihn müssen wir trotzdem reden. Aber nicht, weil er so gut ist, sondern weil er so schlecht ist. Aber dieser Vers sagt uns auch ganz klar, dass der Teufel nicht allmächtig ist. Er hat nicht die letzte Macht. Gott ist es, der weitaus mehr Macht hat als der Teufel. Die Macht ist bei Gott. Sie ist größer. Und das ermutigt uns doch, Gott mehr zu vertrauen und dem Bösen zu widerstehen. Ich hatte einen Bruder, der ist mittlerweile ja doch beim Herrn. Ich hatte einen Bruder und der war Feuerwehrmann und der hat irgendwann mal was eingeatmet und seine Lunge war kaputt, seine Bronchien waren kaputt und er musste ins Krankenhaus wieder mal und er hustete. Das kann man sich nicht vorstellen, wie jemand husten kann. Und wir haben gedacht, jetzt ist das Leben zu Ende. Dann haben wir die Schwester gerufen, die war als nächstes da. Die Schwester kam rein, guckte nur, sagte, ich muss den Oberarzt holen. Der Oberarzt war ganz schnell da, schaute meinen Bruder an und sagte, ja, Herr Sperling, wir haben Ihnen alles gegeben, was wir haben. Wir haben nichts mehr für Sie. Wir können Ihnen nichts mehr machen. Wir können mit Ihnen nichts mehr anfangen. Und wenn man sich dann anschaut, wie schnell ein Leben vorbei sein kann, und man glaubt, jetzt ist alles so zu Ende, da könnte einem schon so manch ein Gedanke kommen über Leute, die dann sagen, ja, Krankheiten sind eine Gabe Gottes. Krankheit kann schon ein echter Segen sein. Und ich denke mir, schade, dass diese Dummschwätzer da nicht in diesem Moment im Krankenhaus waren und sich die gute Gabe Gottes mal hätten anschauen können. Wir haben dann für ihn gebetet. Ein anderer Bruder war auch noch mit. Wir haben für ihn gebetet. Und innerhalb von 3 Tagen war er wieder zu Hause. Und sein Tablettenkonsum, der so 30 Stück pro Tag betrug, haben die Ärzte vorsichtigerweise mal auf 15 reduziert. Aber nur vorsichtshalber. Aber der Teufel will uns nicht nur unserer Gesundheit berauben. Das ist nicht alles. Er versucht, mit allen Tricks und Möglichkeiten, die ihm zur Verfügung stehen, unser Leben zu zerstören. Der Teufel will uns die Freude und den Frieden an Gott rauben. Er möchte uns unsere Hoffnung rauben. Er möchte uns entmutigen, mit Gott vorwärts zu gehen. Er will uns der Wahrheit berauben. Er will uns das Vertrauen in Gott zerstören. Schon bei Adam und Eva hat er damit angefangen, ne? Sollte Gott gesagt haben, dass er gut ist, also schauen wir erst mal. Und der Teufel hatte in den vergangenen Jahrtausenden viel Zeit, die Menschen zu studieren und zu lernen, wie man sie berauben kann. Der ist Meister darin. Er ist Spezialist. Es gibt sogar Christen, die lassen sich freiwillig berauben. Ich war in einer Gemeinde und traf dort eine Frau, die hatte vor gut über einem Jahr einen schweren Unfall gehabt. Und ich fragte sie, wie es ihr geht. Ja, aber sie hat immer noch Probleme, Schmerzen und so weiter und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, beten wir doch dafür, dass Gott dich heilt. Dann sagte sie, nein, auf gar keinen Fall. Also so nah, wie ich in dieser Krankheit Jesus und Gott gekommen bin, das möchte ich nicht verlieren. Also beten für mich, für Gesundheit auf gar keinen Fall. Das ist unglaublich, aber wahr. Aber es gibt eine gute Nachricht für uns alle. Gottes Geist lebt in uns. Und wenn wir dem Teufel widerstehen, erfolgreich widerstehen, dann gibt es eine Änderung. Das sagt Jakobus 4, Vers 7. Gut, die meisten von uns, die in Deutschland leben, wissen, dass wir bestimmte Rechte haben. Wir haben Bürgerrechte. Und wer sich ein ganz klein wenig mit dem deutschen Recht auskennt, der weiß, dass wir verschiedene Rechte haben, eine ganze Menge. Ich zähle noch mal ein paar auf. Wir haben ein Meinungsäußerungsgesetz, ein Gleichheitsgesetz. Also alle Menschen sind gleich vor dem Gesetz. Naja, jedenfalls auf dem Papier. Es gibt Glaubensfreiheit, es gibt so ein Gesetz zur Demonstration und zum Widerstand. Im Moment gehen wir in unserem Ort gegen einen Verein vor, der die Begegnungsstätte betreibt und da finden nachts Partys statt und Hochzeiten und so weiter. Die gehen über Mitternacht und stören uns im Schlaf. Muss man gegen angehen. Man muss dafür kämpfen. Recht bekommst du nicht von alleine. Man muss sich dafür einsetzen. Du kannst 100-mal Recht haben, aber wenn du dein Recht nicht in Anspruch nimmst, dann geht es verloren für dich. Dann wirst du um dein Recht betrogen. Der Paulus, der lebte ja zu Zeiten der Römer und der hatte diesen Gedanken verstanden. Und er sagt in Philipper 3, Vers 20, wir haben Bürgerrechte des Himmels. Ein spannender Ausdruck. Er benutzt ein Bild hier, das für die damalige Welt vollkommen normal war. Es war etwas Besonderes, römisches Bürgerrecht zu haben. Es gab eine Unterteilung in der damaligen Welt. Da gab es diese Römer, die dieses Recht hatten. Und dann gab es einen Haufen Sklaven, eroberte Völker, Barbaren und was auch immer. Die hatten kein römisches Recht. Der Vorteil, wenn man römischer Bürger war, dann brauchtest du zum Beispiel keine lokalen Steuern bezahlen. Das wäre was für uns, denke ich mal, wäre gar nicht schlecht. Und die einzigen, die wirklich vor das höchste Gericht, also vor den Kaiser ziehen konnten, wenn es um etwas ging und dort ihr Recht erstreiten konnten, waren römische Bürger. Die anderen konnten das nicht. Und diese Römer konnten sich auf den Kaiser berufen und sagen, ihr Leute hier, ihr könnt mir gar nichts. ich berufe mich auf den Kaiser, auf die höchste Instanz. Und wenn der dann was entscheidet, dann ist das halt erst so. Und jetzt kommt die gute Nachricht für uns. Paulus überträgt dieses Bürgerrecht auf uns, weil wir sind Himmelsbürger. Wir haben himmlische Rechte. Wir sind nicht wie der Durchschnitt auf dieser Welt. Wir haben eine doppelte Staatsbürgerschaft. Wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir den Heiligen Geist erlebt haben und wir Kinder Gottes geworden sind, dann sind wir im Buch des Lebens eingeschrieben und da steht drin, dass du gesetzlich dazugehörst. Und als Himmelsbürger bekommst du eine neue Autorität. Du bist was Besonderes. Und die Mächte, die auf dieser Erde herrschen wollen, die können nicht automatisch über dich herrschen, weil es eine Macht gibt, die stärker ist und weitaus größer ist als diese negative Macht, die uns vernichten will. Gott ist größer. Kommen wir mal zum Predigttext heute. Ich werde ihn mal nicht vorlesen, sondern ich werde die Geschichte so miterzählen. Und die steht in Apostelgeschichte 22, ab Vers 23 und die folgenden Verse. Paulus kam nach Jerusalem und dann macht er das, was er am besten kann. Was kann er am besten? Trouble machen. Überall, wo Paulus hinkam, gab es Trouble und Aufruhr. Er mischte überall den Laden auf, wo er hinkam. Und entweder gab es Aufruhr oder es gab Erweckung. Eins von beiden. Und Jerusalem war das Zentrum der damaligen jüdischen Welt. Da gab es den Tempel. Und da spitzte sich alles zu. Und da kommt Paulus jetzt hin und stellt sich hin und predigt den auferstandenen Christus. Und da kommt wieder richtig Stimmung auf. Und die Juden wollten ihn am liebsten umbringen. Aber das konnten sie nicht. Sie mussten also dafür sorgen, dass die Römer kommen und dass die Römer ihn gefangen nehmen. Und das haben die auch gemacht. Und dann machen die Römer etwas, was sie immer machen, wenn sie irgendwelchen Unruhestifter zu fassen bekommen haben. Sie nehmen die größte Peitsche, die sie haben, binden den Kerle fest oder wie auch immer, und dann geht's los. Aber als sie anfangen wollen, da sagt der Paulus einen Satz. Und diesen Satz, den solltest du dir merken. Egal, was du heute aus dem Gottesdienst mitnimmst, aber diesen Satz solltest du dir merken. Und zwar sagt er, ist es erlaubt? Ist es erlaubt, einen Römer zu schlagen? Und wenn du merkst, dass der Teufel dir irgendwo was rauben will oder dich bestehlen will oder dir irgendetwas antun will, dann ist dieser Satz das Erste, was du denken und auch beten musst. Ist es erlaubt? Und Paulus macht das richtig. Er fragt, ist es erlaubt, einen Römer zu schlagen? Und die Antwort kennt er natürlich schon im Voraus. Nein, das ist nicht erlaubt. Die dürfen mir gar nichts tun. Und wenn sie doch ihre Rechte überschreiten, dann werden sie den Rest ihres Lebens auf einer Galeere verbringen, beim Rudern. Die erholen sich nie wieder von ihrem Fehler. Und im selben Augenblick, als Apostel Paulus diesen Satz sagt, merkst du, wie auf einmal die Angst sich breit macht. Und der Offizier, dieser Aufseher, der macht das, was ein römischer Offizier tun muss. Er geht zu seinem Vorgesetzten und sagt, hör mal zu, der da ist ein römischer Bürger, der hat Rechte. Und der römische Kommandant bekommt es mit der Angst zu tun. Was können wir daraus lernen? Weißt du, was passiert, wenn ein Krankheitsdämon auf einen Wiedergeborenen mit dem Heiligen Geist erfüllten, denkenden Christen trifft. Ein Christen, der seine Rechte, der seine Privilegien, der seine Autorität im Namen Jesus kennt. Dieser Krankheitsdämon geht da zu seinem Vorgesetzten. Und dann sagt er, das da ist ein Römer. Und dieser Vorgesetzte sagt dann, ja, sollen wir dem was tun? Und dieser Oberdämon sagt dann, ja, bist du bescheuert? Bist du von allen bösen Geistern verlassen? Dem können wir doch nichts tun. Das geht doch nicht. Lass den bloß in Ruhe. Der kennt seine Rechte, der kennt seine Privilegien, der kennt seine Autorität im Namen Jesus. Bleib bloß weg davon. Es gibt zu viele Christen, die denken, wenn man ein Kind Gottes ist, dann macht der himmlische Papa das schon alles. Wir geben alles beim lieben Heiland ab und er schaukelt uns dann schön bis in den Himmel hinein und alles ist gut. Und wenn du das glaubst, dann hör bitte auf damit. Das ist nicht das, was das Wort Gottes uns sagt. Denn wenn du ein Bürger des Himmels bist, dann musst du für deine Rechte einstehen und für deine Rechte kämpfen. Das ist der Punkt. Und Paulus wusste, wer er ist. In Epheser 2, Vers 19 schreibt der Apostel Paulus, ja, ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Und Paulus wusste das, ich gehöre zum Haus Gottes, ich gehöre zu Gottes Familie und ich habe die Rechte des Himmels. Und ein Recht, das Jesus uns erworben hat, das kennen wir alle, glaube ich, haben wir schon oft gelesen, Jesaja 53. Und ich lese diesen Vers mal nach der guten alten Luther-Übersetzung, weil die kann ich eigentlich auch auswendig, weil man das früher gelernt hat. Und da steht für wahr, also altes Lutherdeutsch, für wahr. Und das steht eigentlich im Hebräischen ganz sicher. Und wir würden heute sagen, hundertprozentig. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Fürwahr? Fürwahr, es gibt vom Himmel festgesetzte Gesetze und Gebote und Regeln. Und dann gibt es immer wieder Leute, die sagen, ja, das ist ja Altes Testament. Ich liebe solche Leute, weil das ist so wie beim Fußball. Ne? Der Gegner spielt dir versehentlich den Ball zu und du hältst noch einen Fuß hin und er geht ins Tor. Schauen wir mal ins Neue Testament. Matthäus 8, Vers 16 und 17. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit einem Wort und heilte alle Kranken, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht, er hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheiten getragen. Wer bestätigt dieses alte prophetische Jesaja-Wort? Jesus selbst. Und Petrus, einer der engsten Jünger von Jesus, der schreibt im 1. Petrus 2, 24, schauen wir mal, er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Und in der Bibel wird dieses Wort, ihr seid geheilt, immer wieder bestätigt, an vielen Stellen im Wort Gottes. Und Gott möchte, dass wir uns einen Gedanken vor Augen führen. Jesus ist tatsächlich der Heiler und der Befreier, den wir immer suchen. Und das ist ein himmlisches Recht, das Jesus uns erworben hat. Und darauf stellten sich auch die ersten Christen und die Apostel und sie wussten ganz genau, das ist unser Fundament. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch daran, was passiert ist, wenn man ein Fundament unterhöhlt. Die Kölner haben das mal fleißig geübt und haben ihre gesamte Stadtbibliothek und ihr Stadtarchiv in Schutt und Asche gelegt, weil sie ihr Fundament nicht beachtet haben und es unterhöhlt haben. Und du kannst dein eigenes Leben auch in Schutt und Asche legen. Das passiert wann? Wenn du das Fundament unterhöhlst. Du kannst dein Fundament durch Unglauben, durch falsche Lehre, durch Lügen und vor allem durch Erfahrungen, die irgendjemand gemacht hat, die dir erzählt wurden, oder auch Erfahrungen, die du selbst gemacht hast, wenn du sie als Wahrheit annimmst und sagst, das ist so. Aber dann ist die Bibel, dann ist das Wort Gottes nicht mehr dein Maßstab. Und dann kommt der Teufel und unterhöht das, was Jesus getan hat. Und wir sind nicht, als Christen sind wir nicht verpflichtet, irgendwelche Erfahrungen anderer Leute oder unsere eigenen Erfahrungen zu denken, zu glauben. Wir sind dazu verpflichtet, das Wort Gottes als Maßstab zu nehmen. Das ist der Schlüssel. Und das ist auch die Erfahrung, die ich über viele Jahre gemacht habe. Am Ende ist es völlig egal, ob dir jemand etwas Negatives erzählt oder ob du selber etwas Negatives erlebt hast. Macht überhaupt nichts. Ist nicht wichtig. Auch meistens nicht richtig. Am Ende sagt die Bibel, was bleibt? Sein Wort. Das bleibt. Himmel und Erde werden vergehen. Sein Wort bleibt. Und meine Herausforderung ist es nicht, das Wort Gottes so zu verbiegen, damit es sich an meine Erfahrungen anpasst, sondern meine Herausforderung ist, meine Erfahrungen so lange zu verändern, bis sie mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Nochmal, weil das so wichtig ist. Meine Herausforderung ist nicht, das Wort Gottes so zu verbiegen, damit es sich an meine Erfahrungen anpasst, sondern meine Herausforderung ist, meine Erfahrungen so lange zu verändern, bis sie mit dem Wort Gottes übereinstimmen. So umgeht die Geschichte. Paulus macht das richtig. Die Römer waren im Verprügeln wirklich echte Könner. Und die waren schon in Stellung gegangen. Sie wussten, wie das geht. Und was musste Paulus tun, um seine Rechte in Anspruch zu nehmen? Er musste seinen Mund aufmachen. Und wenn wir wollen, dass Gottes Privilegien in unser Leben hineinkommen, dann müssen wir den Mund aufmachen. Sprüche 18, Vers 21. Den Vers kennen wir auch wahrscheinlich alle. Ein bisschen weiter. 18, 21. 18, 21. Da steht nämlich, Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge. Da haben wir's. Wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Du kannst immer wieder über deine Schwierigkeiten, über deine Krankheiten und über deine Probleme kommunizieren und erzählen. Aber das ist niemals die Lösung. Das kann sogar tödlich enden. Was du bekennst in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes, das wird entscheidende Auswirkungen auf dein Leben haben. Und Paulus entscheidet sich, seine Rechte in Anspruch zu nehmen. Laut und deutlich. Und weil er das tut, erlebt er Rettung. Und ich glaube ganz einfach, Das Gleiche werden wir auch erleben, wenn sich Not und Schwierigkeiten und Krankheit sich einschleichen und uns packen will. Dann ist der Satz, den du brauchst, ist es erlaubt? Und die Antwort ist ganz simpel. Nein, es ist nicht erlaubt. Ich bin ein Kind Gottes. Ich glaube an das, was Jesus für mich getan hat. Ich habe Vergebung meiner Schuld. Die Strafe liegt auf Jesus zu meinem Frieden und er hat dafür bezahlt. Und deshalb, Teufel, ist es dir nicht erlaubt, mir irgendwelche Schwierigkeiten, Probleme und auch Krankheiten zu kommen zu lassen. Und ich nehme mein Recht in Anspruch, das Jesus für mich auf Golgatha erworben hat, und sage nein, ich verweigere die Annahme. Und ganz ehrlich, meine Frau kann das noch besser als ich. Die hat es manchmal besser drauf als ich. Aber ich lerne. Und so könnt auch ihr dazu lernen. Paulus kämpft für sein Recht. Und da haben sie ihn so schnell sie konnten wieder freigelassen. Und haben gesagt, geh schnell, geh schnell, geh schnell, aber geh mit Gott, geh schnell. Sieh zu. Aber das, was wir sprechen, in Übereinstimmung mit dem Willen, den Verheißungen, den himmlischen Rechten, die Gott uns gegeben hat, das wird den Himmel in Bewegung setzen. Das wird etwas freisetzen. Das hat Auswirkungen auf den himmlischen Bereich und damit auch auf uns. Und genau das ist das, was der Paulus hier macht. Wer geduldig und schweigend die Krankheit, die Beraubung, die Not erträgt, an dem tobt sich der Teufel fröhlich aus. Und deswegen ist diese falsche Demutshaltung immer so tödlich, die man immer wieder hört. Bruder, Schwester, das ist halt vom Herrn, das musst du tragen. Und der Einzige, der sich dabei ins Fäustchen lacht, ist der Teufel. Und wer sich nicht seiner himmlischen Bürgerrechte bewusst ist, wer seinen Geist nicht mit diesen Wahrheiten der Erlösung durch Jesus Christus füllt und verankert hat, wer seine Rechte nicht kennt, und der wird gegen seine Rechte auch misshandelt. Voraussetzung ist also, dass du deine Rechte als Bürger des Himmels kennst. Die Bibel sagt, Hosea 4, Vers 6, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Hosea 4, Vers 6. Warum? Mangel an Erkenntnis. Mangel an Erkenntnis von dem, was Jesus für uns erworben hat. Mangel an dem Reichtum, an die Erlösungsschätze, die Gott gegeben hat. Ich übertreibe mal ein bisschen, aber wir kennen fast alle diese Beipackzettel von der Medizin auswendig, ne? Übertreiben wir ein bisschen, aber die kennen wir alle, diese Beipackzettel. Aber die Frage ist, und die müsst ihr euch selber stellen, die Frage ist, kennst du 20 Verse aus der Bibel, die über Heilung reden? Das ist die Frage. Weil wir füllen uns immer mit allem Möglichen. Aber oftmals nicht mit der Wahrheit. Und der Teufel macht uns immer wieder fertig. Und er entwickelt eine richtige Theologie dazu. Kennt ihr das? Vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört. Man muss alles aus Gottes Hand nehmen, das Gute, aber auch das Böse. Alles, was geschieht, muss am Thron Gottes vorbei und irgendwie muss es ja doch zu meinem Besten dienen. Klingt so schrecklich demütig. Aber wisst ihr, was in der Bibel steht? Unterwerft euch nun dem Teufel. Nicht? Hat jemand eine Bibel, in der sowas drinsteht? Nein. Jakobus 4, Vers 7. Ich hatte den Vers zu Anfang schon mal erwähnt. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Wenn du dich Gott unterworfen hast, wenn du sagst, Herr, du bist der Chef in meinem Leben. Ich will deinen Willen tun. Ich will deine Maßstäbe in meinem Leben. Ich will dein Wort. Du hast gesagt, wie es geht. Du bist die Wahrheit. Ich lebe in dem, was du für mich getan hast. Ich unterwerfe mich dir hundertprozentig und ich weiche davon nicht eine Handbreit ab. Dann steht da, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Und er flieht nicht automatisch. Widerstand heißt doch, Widerstand leisten heißt doch, ich muss dagegen angehen. Und der Widerstand beginnt mit der Frage, ist es erlaubt? Und die Antwort ist, nein, es ist nicht erlaubt. Denn mein Herr, Jesus Christus, hat dafür bereits bezahlt. Und dann nimmst du die Stellung des Siegers ein. Das ist unsere Herausforderung, die wir haben. Und wir müssen uns dieser Stellung bewusst sein. Und immer wieder bewusst machen. Wir müssen diese Position einnehmen. Wir müssen in unserem Geist darin wachsen und stark werden. Was sagt der Apostel Paulus immer so schön in seinen Briefen? Werdet stark am innerlichen Menschen. Das ist das, was uns vorwärts bringt. Da steht ein Schüler vor seiner Prüfung und die Eltern fragen ihn, ja, wie wird deine Prüfung wohl ausgehen? Hast du eine schon vielleicht ein bisschen Vorahnung? Und dann sagt der Schüler, ja, ich habe heute Morgen eine halbe Stunde schon in Sprachen gebetet und der Heilige Geist wird mich schon an die Antworten erinnern. Vielleicht wäre es ganz gut gewesen, für die Prüfung zu lernen. Denn der Heilige Geist kann dich nur an das erinnern, was du vorher in dich hineingelassen hast, was du durch Lesen oder Hören gelernt hast. Daran kann dich der Geist Gottes erinnern und an nichts anderes. Und deshalb muss das vorher rein. Weil wenn du das nicht vorher drin hast, wenn du dich nicht vorher gefüllt hast, dann kann auch nichts Vernünftiges bei rauskommen. Außer eine Menge Unglauben und eine Menge Zweifel. Deshalb muss das vorher rein. Sei dir deiner Rechte bewusst. Fülle dein Denken mit der Erlösung, mit der Wahrheit, die in Jesus Christus dir geschenkt wurde. Egal, ob es jetzt der Bereich Sündenvergebung ist oder der Bereich Heilung oder der Bereich Befreiung oder der Bereich der Autorität, die du in Jesus hast. Welcher Bereich auch immer, füll dich damit. Lies das Wort Gottes. Der Teufel fürchtet sich nicht vor Leuten, die halb gar sind. Sieh zu, dass dein Leben mit Gott in Ordnung ist. Und dann stehst du unter dem Schutz Gottes. Und dann kannst du dich auf die höchstrichterliche Autorität berufen, die es gibt. So wie Paulus gesagt hat, wenn ihr nicht so wollt, wie ich das will, dann gehe ich zum Kaiser. Und du kannst sagen, ich gehe zu Jesus und dann können wir mal sehen, was passiert. Ich gehe zu Jesus. Aber du musst deinen Mund aufmachen und anfangen, für deine Rechte im Gebet zu kämpfen. Das geht nicht automatisch. Gott hat dir himmlische Rechte gegeben, aber bestehen darauf musst du selbst. Und du musst deinen Mund aufmachen und deine himmlischen Bürgerrechte einfordern. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir niemals die Gottesdienste versäumen, dass wir in die Hauskreise gehen, dass wir selber auch die Bibel studieren und lernen und mit Gott, mit dem Heiligen Geist in Verbindung sind und vor Gottes Thron kommen. Und dann kannst du deine Gotteskindschaft beanspruchen und der Feind muss gehorchen. Und deshalb will ich euch heute Morgen ermahnen und sagen, ihr habt Rechte. Ihr habt Rechte des Himmels. Und ihr habt auch Recht zum Widerstand. Aber du musst sie einfordern, diese Rechte. Und deinen Mund aufmachen und sagen, Teufel, es ist dir nicht erlaubt. Ich habe verstanden, dass mein Herr dafür gestorben ist. Er hat dafür bereits bezahlt. Er ist auferstanden und er hat diesen Triumph über alle deine Macht genommen. Und jetzt brauche ich das nicht mehr zu tragen. Er hat meine Schuld und meine Krankheit getragen und damit ich frei sein darf davon. Es ist nicht erlaubt, mich weiter zu plagen. Die Frage ist, kannst du Jesus so sehen? Kannst du das in deinem Geist wirklich so erfassen? Das ist das, was Jesus dir erworben hat, wofür er bezahlt hat. Du bist ein Bürger des Himmels. Und dieses Recht hat Jesus kostbar erkauft. Es wurde noch niemals etwas teurer bezahlt. Amen. Lass uns beten. Fürwahr, unsere Leiden hat er getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Er war durchbohrt um unserer Missetaten willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Herr Jesus, und das ist das Recht, für das du bezahlt hast. Das ist das unglaubliche Privileg, für das du die Strafe genommen hast. Herr Jesus, das ist, wo wir drauf schauen dürfen. So wie das Volk Israel damals auf diese eiserne Schlange geschaut hat und sie konnten weiterleben, so schauen wir auf dich, Jesus. Auf diesen wunderbaren Stand der Gnade, den du für uns erworben hast. Und danke, Vater, dass wir in diesem wunderbaren Namen Jesus in seinem Sieg einen herrlichen, heiligen und heilenden Geist in uns tragen. Der lebt in uns und wohnt in uns und ist stärker als jede Macht, die ihm entgegenstehen will. Stärker und stärker. Und Herr Jesus, du bist gekommen, damit du die Werke des Teufels zerstörst. Und ich danke dir, dass Krankheit genauso dazu gehört. Und ich bete, Geist Gottes, dass uns diese Wahrheit in unserem Geist immer stärker werden lässt, immer mehr aufbaut. Und du, Heiliger Geist, lehrst uns auch, das Schwert zu gebrauchen, dieses Schwert, die Bibel, das Wort Gottes, das dadurch lebendig wird, dass du, Heiliger Geist, darin bist. Und wir widerstehen dem Feind und er flieht von uns. Und wir verherrlichen unseren Erretter, unseren Erlöser, aber auch unseren Arzt und unseren Befreier. Danke dafür in Jesu Namen. Amen.